George Russell gewinnt die Hitzeschlacht in Singapur. Die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen zu Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Tim und ich darf euch wie gewohnt herzlich begrüßen diese Woche wieder zu einer Rennanalyse. Der große Preis von Singapur 2025 ist über die Bühne gegangen und wir haben uns zusammengefunden natürlich, um diesen Grand Prix zu besprechen. Titel sind gewonnen worden. Und ja, enge Schlachten hat es trotz allem gegeben. An meiner Seite ist natürlich der Gastgeber an dieser Stelle. Ihr werdet es hören. Wir sind wieder hinter einem Mikrofon versammelt. Der Mann mit dem Fachwissen. Hallo, Matti.
Hallo.
Ich gehe die ganzen Komplimente aus, die ich für dich über die Jahre hier präsentieren kann.
Einfach wieder von neu anfangen.
Wahrscheinlich ist es am besten, ja. Vielleicht können wir auch einfach wieder welche veröffentlichen von früher, ein paar Folgen. So füllen wir dann die Winterpause. Nein, der große Preis von Singapur war der Anlass, ist der Anlass für diese, ja, für diese Rennanalyse. Und man kann gleich ganz vorweg sagen, es war nur noch eine reine Formsache und es ging nur noch um ein paar mickrige Pünktchen. Und eigentlich hätte es ja schon letztes Mal sein sollen, aber McLaren ist Konstrukteursweltmeister mit einem unfassbaren Vorsprung, was die Punkte angeht. Es sind jetzt schlussendlich insgesamt 325 Punkte zum jetzigen Stand. Also schauen wir mal, was sich noch ergibt in den nächsten 6 Rennen. Matti, das ist eine dominante Vorstellung. Wir sind ja fast beim Konstrukteursweltmeisterschaftskampf, haben wir es jetzt die letzte Jahre gehabt, wo es vielleicht mal ab und zu ein bisschen knapper gewesen ist. Gerade so letztes Jahr zum Beispiel Ferrari, McLaren. Dieses Jahr so dominant kann man schon. Eigentlich kommt man nicht darum, dass es absolut verdient war, was das Team auf die Beine gestellt hat, oder?
Ja, es war sehr verdient. Es war letztes Jahr auch schon verdient. Ja, sie haben es über das Jahr hinweg, gab es wenig Rennen, wo sie nicht eine große Anzahl an Punkten mitgenommen haben. Wo sie überhaupt unter 30 Punkte geholt haben, gibt es.
Gibt es weniger, ne? Wir haben ja, Australien 27.
Ja, genau, jetzt von Singapur 27, aber da gab es jetzt, haben wir 4 Grand Prix oder sowas, wo sie weniger als 30 Punkte geholt haben. Also
der einzige Rennstall, der immer gepunktet hat, auch. Also ja. Das musst du auch mal auf die Beine stellen und
ja. Hut ab.
Ja, vor allem, wenn man sich bedenkt, selbst in unserer noch nicht ganz so langen Overtake-Zeit hatten wir Zeiten von McLaren, wo sie in der unteren Hälfte verortbar waren. Also so einen starken U-Turn von einem Team zu sehen, ist beeindruckend. Es geht da natürlich auf vieles richtig, läuft in dem Team. Der Weltmeisterschaftskampf bleibt noch offen, es setzt sich keiner hier ab. Auch Mercedes, ja auch George Russell hat da seinen Teil dazu beigetragen, hat den Grand Prix in Singapur jetzt gewonnen dieses Wochenende. Und ja, Mercedes, ich muss auch noch mal kurz zur Konstrukteurswertung. Mercedes aktuell Platz 2, 325 Punkte, also 25 Punkte vor Platz 3 schon. Es ist natürlich diese Dominanz, dieser große Abstand auch geschuldet, dass wir keinen richtigen dominanten Herausforderer haben für McLaren. Wir haben eine Durchmischung gesehen von Mercedes, Ferrari, Red Bull, alle mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Keiner konnte da wirklich sich als zweite Kraft etablieren. Siehst du den Kampf um Platz 2 zwischen diesen 3 Teams noch offen oder ist für dich auch schon jetzt ein richtiger Trend erkennbar?
Wäre für mich offen zwischen 2 Teams und zwar zwischen Mercedes und Ferrari. Bei Red Bull ist es einfach immer noch, was man auch heute in Singapur gesehen hat, dass das einfach hauptsächlich der Max ist. Der Yuki hat auch keinen Punkt, glaube ich, geholt jetzt heute. Was ist er denn geworden? Ja, 17.
Nein, er hat keinen Punkt heute geholt, es war knapp, er war im Bereich von Platz 11 meistens unterwegs. Ist natürlich auch überrundet worden hier dann schlussendlich, dass er ein Ergebnis gibt, den Platz 12 her. Ja. Ja, war dann auch durch die Überrundungen etwas verwässert, glaube ich, der Kampf da um die hinteren Plätze. Ja, es ist die One-Man-Show bei Red Bull und klar, so wird es schwierig, dann noch Plätze gut zu machen auf die anderen Teams, auch wenn Max jetzt wieder fährt wie am Anfang der Saison.
Ja, aber was jetzt, also für mich spricht im Moment eher, also ich würde eher mein Geld auf Mercedes setzen, also Ferrari, wenn Kimi jetzt weiter brav in die Punkte fährt.
Genau, das ist natürlich auch etwas, was es künstlich spannend macht, als es eigentlich sollte, weil Kimi diese unfassbar schwierige Europastrecke Phase hatte, wo nicht eine Strecke, es waren alle Strecken schwierig für Kimi, so wie es ausgesehen hat, sehr wenig Punkte geholt. Und ja, jetzt kommt es drauf an, ich glaube, jetzt brauchst du beide Fahrer, jetzt brauchst du Konstanz. Und das ist natürlich auch etwas, was Ferrari leider jetzt auch immer wieder gemangelt hat. Man hat es nicht immer geschafft, das Potenzial vollkommen auszuschöpfen. Es ist immer wieder doch auch was schiefgegangen, so wie es eigentlich in 5 Jahren Overtake kennen. Also da hat es immer irgendwo gehapert und das tut es immer noch und das hat es auch dieses Mal wieder, da kommen wir dann auch gleich dazu. Aber fangen wir ein bisschen oben an. Das Lob, das er auf jeden Fall verdient, der Mann, der eigentlich noch verfügbar ist für nächstes Jahr, also keinen Vertrag unterschrieben. George Russell holt den 2. Saisonsieg für ihn und jetzt auch, glaube ich, schon 8 Podien, hat man heute gesagt bei Sky. Ist seine beste Saison und Toto hat es auch angekündigt, der Vertrag wird unterzeichnet, es ist sehr sicher, also es ist fix nach seiner Aussage und das war für ihn das beste Wochenende in diesem Jahr, oder?
Ja, es ist einer der schwierigsten Grand Prix im ganzen Kalenderjahr. Wir, überhaupt Singapur, es ist so heiß. wir fahren in der Nacht, wir kennen zwar alle den Grand Prix jetzt schon mittlerweile lang, aber ja, er hat auch ziemlich fertig ausgeschaut. Die Fahrer allgemein haben ziemlich kaputt ausgeschaut. Die Trainingseinheiten waren okay, würde ich sagen, für Mercedes, aber im Qualifying hat da George richtig, richtig gut ausgeschaut schon. Die Pole schlussendlich auch geholt. Also gefühlt war ja in Q2 war der George da. Ich habe es nachgeschaut und habe da schon geschrieben in Q2, dass die Zeit richtig stark ist vom George. Und da ist einfach keiner, auch dann in Q3 im ersten Outing knapp verbessert dann die Zeit noch. Und es ist eigentlich keiner richtig an die Zeit rankommen.
Genau. Ja. Und das war für Mercedes, wo auch Toto schon im Vorfeld gesagt hat, das könnte etwas sein, wo es wirklich gut funktionieren wird, das Auto.
Komisch aber.
Ja, und George hat auch nicht, glaube ich, während der Saison nicht damit gerechnet, dass gerade Singapur dann diese Strecke ist, wo Mercedes eine dominante Performance hinlegt. Das ist wirklich sehr ungewohnt gewesen für Mercedes in diesem Jahr.
Wir brauchen Extreme. Wir haben die Kälte, einmal als in Kanada, als kalt war, haben wir gewonnen. Und wenn es richtig heiß ist in Singapur, dann Mitteleuropa, schlechtes Pflaster.
Ja, also Mercedes hat sich da auf jeden Fall mit Ruhm bekleckert hier in Singapur. Richtig starke Performance hat es auch vom zweitplatzierten Max Verstappen gegeben. Der hat sich im Qualifying war er knapp dran. Er war noch wirklich der noch dran geknabbert hat. Man könnte diskutieren, hätte es vielleicht auch schaffen können, George noch die Pole abzuluxen, wenn es da nicht laut Max sehr störendes Fahrverhalten von Lando Norris gegeben hätte, der ihm auf der schnellen Runde laut eigener Aussage behindert hat. Aber schlussendlich ist für mich diese George Russell Performance also absolut verdient. Ich glaube auch, Max hätte, so wie er sich über das Auto beschwert hat, nicht viel dagegen machen können. Also er hat dann sich vor allem gegen Lando Norris wehren müssen, den Platz 3 geholt hat. Aber sonst, ja, also für Max wäre das, glaube ich, vor 10 Rennen, wäre das so ein 2. Platz hinter George Traumtagal gewesen. Jetzt hat man fast das Gefühl gehabt, der war unzufrieden, dass er nicht das 3. Mal in der Folge gewinnt.
Ja, jetzt hat er Blut geleckt. Ja. Also jetzt hat er gemerkt auch, er selber, glaube ich, er kann mit dem Auto wieder gewinnen. Und der Max ist da einfach wieder Lewis. Das merkst du auch, das sind so zwei Fahrer, wenn die merken, sie können gewinnen, dann wollen sie es unbedingt. Und das ist das war eine Mega-Leistung. Er war auch genau, er hat genau geliefert heute, als er liefern musste. Und zwar, als er auf den harten Reifen umgesteckt hat. Sie waren im Führungsfeld die einzigen, die auf Soft gestartet sind. Die Strategie ist einfach gar nicht aufgegangen. Also der Soft war zum Schmeißen während dem Rennen. Und dann hat er einfach genau die Zeit gut gemacht, die er gebraucht hat, um einen möglichen Overcut vom Lando einfach zu vermeiden. Und da ist er Weltrundenzeiten eigentlich gefahren, weil deswegen war dann sogar der George kurz in Bedrängnis und musste Mercedes früher pitten, als sie pitten hätten wollen. Und ja, Max einfach Ja, und danach, ja, unzählige Funksprüche haben wir gehabt, dass er sich mit der Balance nicht wohlfühlt und dass die Bremsen nicht funktionieren oder das Shift, also die Gangschaltung hat nicht funktioniert. Und da musste ich auch mal gegen, immer noch, bin ich der Meinung, das beste Auto im Feld halten. Und das ist der McLaren. Die werden nicht umsonst mit so einem großen Vorsprung Weltmeister. Ja,
absolut stark. Ja, stark von Max. Bin gespannt, was sich jetzt noch entwickelt in den nächsten Rennen. Muss natürlich sagen, ist eben diese Emotionalität, die bei Max jetzt rauskommt, ist natürlich auch so ein bisschen dieser der kleine Funken, der vielleicht medial etwas zu stark aufgebauscht wird, dass noch eine Chance besteht auf den Weltmeistertitel. Dafür muss schon wirklich sehr viel schief gehen, vor allem bei McLaren und nicht nur ein starkes Red Bull hergehören.
Medial viel zu sehr gepusht, weil was sind es denn jetzt?
Auf Oscar sind es 63 Punkte. Also
er hat jetzt am Wochenende 6 Punkte auf Oscar gut gemacht. Naja, das kann ich euch sagen, das geht sich bei 7 Rennen oder was wir haben, oder 6 Rennen geht sich das nicht mehr aus in dem Abstand. Also ja.
Ich meine, wir könnten jetzt anfangen, so ganz wild zu rechnen. Wir haben 50 Punkte, 68 Punkte in den letzten 3 Rennen von Max und 27 von Oscar. Wenn das jetzt in der Pace weitergeht, selbst dann wird es verdammt eng. Also, liebe Leute, lasst euch nicht zu sehr hypen von diesem Kampf. Der Kampf besteht aktuell noch, ja, aber zwischen Lando und Oscar.
Genau.
Da haben wir nämlich jetzt auch heute wieder so ein bisschen was gehabt, wo ich sage, okay, also wir haben Monster gehabt. Spicy, es geht schon zu. Also das ist nicht dieser happy-peppy WM-Kampf zwischen zwei super guten Freunden, wo jeder dem anderen das gönnt. Die merken schon, dieses Jahr schaffen es, kann es jeder von beiden werden. Nächstes Jahr könnte es schon wieder ganz anders ausschauen. Deswegen die Chance muss man nutzen, dass man da jetzt so dominant fährt. Und ja, wir haben es mit Lando auf der 3, mit Oscar auf der 4. Da holt der Verfolger auf. Aber die interessanteste Szene war ja eigentlich schon in der Eröffnungsrunde nach dem Start. Lando Norris, nach eigener Aussage, weicht Max Verstappen aus, fährt dabei aber Oscar Piastri in der Seite rein und überholt ihn somit auch, weil Oscar eigentlich nach einem besseren Qualifying von der 3 gestartet. Wie hast du diese Szene wahrgenommen? Ich nehme mal an, das ist eine sehr emotionale Story. Natürlich, Lando-Fans sagen, naja, was soll er tun? Da fährt er sonst Max rein, es endet für ihn das Rennen. Oscar-Fans würden natürlich sagen, ey, das war komplett unfähig von Lando, das fährt er immer rein, dem Teamkollegen. Wie hast du das wahrgenommen? Gibt es einen Schuldigen festzumachen, Racing-Incident oder?
Es ist ein Racing-Incident. Wir würden aber anders drüber, glaube ich, reden, wenn das nicht zwei Teamkollegen wären, weil schlussendlich, ja, er weicht aus, Fahrer war auch beim Ausweichen eben einem anderen Auto rein. Was es schwierig macht, da hat der Oscar schon im Funkspruch schon recht. Also wenn er macht einen shitty Job, wenn er dem eigenen Teamkollegen beim Ausweichen einfach dann reinfährt. Schlussendlich hätte er ihn auch komplett gegen die Wand drücken können. Also da ist ja das Zentimeterarbeit. Es ist so nichts mehr passiert. Konnten beide weiterfahren. Von der Pace würde ich sagen, hat sich nicht viel was geändert, da waren die Autos nicht ruiniert, leicht war der Flügel dann vom Lando vorne verbogen.
Der ist eigentlich beim Schaden, mit dem Sichtbaren zumindest.
Ja, aber das wissen wir oft beim Flügel, dass manchmal einfach keinen Unterschied macht.
Absolut.
Man merkt einfach nur, dass es spicy ist. Schlussendlich, der Lando hat es offensichtlich begriffen, er muss jetzt dagegen halten. Das hat er in der Kurve gemacht, das muss man ihm zugute halten.
Das, was wir ihm immer vorwerfen.
Genau, er hat dort reingehalten, das musste er tun. Er musste vorbeikommen, er muss schlussendlich vor dem Oscar ins Ziel kommen, weil sonst macht er keine Punkte gut. Er hat jetzt im Endeffekt auch nur 3 Punkte gut gemacht. Wenn das so weitergeht in dem Tempo, ist er schlussendlich auch zu wenig dann.
Oh, dann hätten wir ja, würde es sich ausgehen.
Ja, aber jedes Mal, also eine Platz, es ist ein sehr riskanter Job.
Ja, noch
ein sehr riskanter Job. Also, aber zumindest da hat er gewusst, okay, er muss reinhalten, der hat es auf jeden Fall begriffen. Er hat auch im Funkspruch, ist er gefragt worden, ob er in Oscar den weil der Oscar abdecken muss gegen einen Charles, ob er ihn früher boxen lässt. Und da hat der Lando nein gesagt.
Genau.
Also ganz offensichtlich, Lando hat es begriffen, er fährt jetzt um die WM mit. Auch Lando, muss ich aber sagen, er hatte 2 oder 3 Mal wieder Fehler drinnen. Die Wand durchschiert, darf ihm natürlich auch nicht passieren, wo er unkonzentriert wieder war.
Oder wo es halt auch einfach schwierig ist. Irgendwann ist es halt auch schwieriger, in Singapur gerade zu fahren. Wir hatten schon eine hohe Reifendeck dann. Die Dirty Air hinter Max war natürlich auch nicht leicht. Ich meine, ja, die können passieren. Oscar ist hinten auch nicht rangekommen an ihn schlussendlich. Also das war überhaupt keine Gefahr. Aber du musst natürlich auch das Potenzial haben, Max zu überholen.
Ja, ich erwarte, dass er das einfach, diesen Fehler einfach, dass er das, oder das, es passiert ihm ja zweimal an derselben Stelle. Es sollte ihm dort nicht passieren. Er sitzt im besten Auto drinnen. Und nachdem der Max die Probleme hatte, wie du sagst, er sollte eigentlich vorbeigehen können. Ja, aber eben auch nochmal, er hat da reingehalten und das war wichtig für ihn. Und das muss jetzt der Oscar aber auch verstehen. Sowas wie Monza, auch wenn das Team das vielleicht gern hätte, hör auf damit, weil du verlierst die WM. Mhm. Das sind wichtige Punkte. Und jetzt hast zweimal abbissen, eigentlich waren es jetzt drei Wochenenden oder in Folge, wo er weniger Punkte macht als der Teamkollege. Ja. Und ja, vor drei Wochen oder vor drei Rennwochen war das halt der Fall noch nicht. Da hast du deine 40 Punkte Vorsprung gehabt, da kann man das lustig machen, weil du fährst um die WM, kapierst. Weil nächstes Jahr fährst du vielleicht nicht mehr um die WM. Das ist deine Chance jetzt.
Genau, und wir haben noch sechs Rennen, es kann auch immer viel passieren. Wir haben in Sanford gesehen, wir haben in Baku gesehen. Es kann passieren, dass einfach einer keine Punkte holt.
Ja.
Und die Punkte, der Vorsprung ist schnell weg. Wir hatten es schon mal, dass es um einen Punkt gegangen ist oder dass es um ganz wenig Punkte ging im Finale. Also es zählt jeder Einzelne. Und wie wir gesagt haben, wenn das die Punkte sind, die da in Monza waren,
um die sich dann nicht ausgeht,
dann, dann wird es bitter. Deswegen jetzt gilt's. Jetzt muss man halt.
Aber das eben, das hatte ich das Gefühl zumindest, das hat er verstanden. Lando muss seinen Teamkollegen schlagen.
Genau.
Und da war er heute da.
Absolut. Also insgesamt natürlich für McLaren der Tag zum Feiern. Man ist offiziell Titelverteidiger, also hat offiziell seinen Titel verteidigt in der Konstrukteursweltmeisterschaft in einer unfassbar dominanten Performance, kann man nichts sagen, absolut verdient
und ich hoffe
da auf jeden Fall.
Ich hoffe jetzt, nachdem sie es wirklich fixiert haben, dass sie sich einfach nicht mehr einmischen. Egal was auf der Strecke passiert, egal was bei den Boxenstopps passiert, mischt euch nicht mehr an. Ihr seid Weltmeister, ihr müsst nicht mehr jedes Rennen aufs Wochenende, aufs Podium fahren, lasst sie eins gegen eins, lasst das ausfahren, mischt euch nicht ein jetzt.
So, dass dann Max Verstappen Weltmeister wird, weil sie sich einfach ständig rausnehmen.
Schlussendlich, auch da, wenn sie beide unfähig sind,
sich nicht ins Auto zu fahren,
ihr seid Weltmeister, wenn die haben über 60 Punkte, hat Oscar Vorsprung auf Max, auch da darf Oscar die WM gegen Max nicht mehr verlieren. Mhm. Also,
absolut. Ja, es gibt dann natürlich noch ein paar Storylines in diesem Grand Prix. Wir haben es auch schon angesprochen. Für Mercedes war es ein sehr, sehr gutes Wochenende, auch wegen der Performance von Kimi Antonelli. Sehr gutes Qualifying gehabt, ist von Platz 4 gestartet. Das ist auch etwas ungewohnter gewesen für ihn, muss ich sagen, als Zuschauer. Man sieht ihn doch seltener dann wirklich erfolgreich in Q3 und dann auch noch in einer sehr guten Platzierung. Hat sich auch wirklich wacker gehalten, hat probiert zu überholen, war sehr schwierig auf der Strecke. Der Pace-Unterschied war nicht groß genug, dass du da wirklich ernsthaft angreifen kannst. Als aber dann die Chance da war und die Ferraris etwas abgebaut haben, hat es dann auch wieder gut gemacht, dass er beim Start die Plätze verloren hat, hat dann Charles Leclerc überholen können und holt einen sehr guten 5. Platz. Und ich glaube, er ist zwar eh schon bestätigt für nächstes Jahr, aber es ist wichtig, jetzt einen starken Saisonabschluss zu haben. Auch wenn es jetzt nicht um irgendeinen Titel geht oder so für ihn oder für das Team. Aber fürs Team geht es noch um Platz 2 in der Konstrukteurs-WM natürlich. Aber für ihn geht es vor allem mit Selbstbewusstsein in die neue Saison zu gehen, in das neue Reglement zu gehen. Da jetzt nicht zu weit auch hinter Russell den Abstand zu verlieren, glaube ich. So, dass du dein Standing im Team auch noch hast. So, dass du sagst, okay, mit dem ist zu rechnen, dass du ihm vielleicht, wenn nächstes Jahr der große Mercedes-Dominanz wieder von vorne losgeht, dann willst du nicht der Fahrer 2 sein, sondern du musst dann auch gleich auch anmelden können, hallo, ich fahre hier auch um Siege und ich bitte nicht nur den Steigbügelhalter für einen Russell an, dass der einfach nur so zum Titel marschiert. Also das ist gut, das ist wichtig, jetzt so einen 7. Platz aktuell zu halten. Ich glaube, mit dem ist es dann schlussendlich auch okay, wenn er den holt in der Fahrer-WM.
Ja, du, theoretisch ist sogar noch ein bisschen mehr drinnen, weil er hat das erste Mal jetzt, dass er seit der Beginn der Saison, dass er an drei Wochenenden in Folge punktet.
Genau.
Das hat er nur am Anfang der Saison geschafft. Und ich glaube schon, dass das für ihn, das wäre wahrscheinlich für jeden wichtig. Also, aber das ist der richtige Weg. Und der Mercedes wirkt nicht so langsam. Und im Moment gerade übersehe, wirkt der Kimi auch recht schnell wieder. Also abgesehen von den Europarennern ist er jetzt wieder da. Also offensichtlich tut er sich wesentlich leichter bei Strecken, die er einfach nicht kennt. Vielleicht denkt er da auch nicht so viel drüber nach dann bei den Strecken, ja, die er nicht kennt. Also ist der Druck vielleicht weg, wie auch immer. Oder vielleicht konnte er es jetzt auch nach Europa so ein Thema so beendet und wir starten einfach von null weg und ohne Stress, weil auch das Überholmanöver gegen Schal war heute recht brav, hat sich keinen Fehler erlaubt.
Genau. Kann ja auch schnell passieren, dass du da dann einen Steher drin hast. Und diese Plätze wieder gut zu machen oder die Zeit wieder gut zu machen, ist sehr schwierig gewesen in Singapur, das haben wir gesehen. Und ja, diese Europa-Durststrecke von mir, ich glaube, das muss noch auf jeden Fall wissenschaftlich aufgearbeitet werden, weil was da los war, dass du einfach so konstant dich weigerst, gescheit Punkte zu machen in Europa. Schlussendlich waren es dann insgesamt 3 Stück in 9 Rennen. Also das muss auf jeden Fall, also was da dahinter steckt, da hoffe ich auf die Netflix-Doku. Ich will nur über diese 9 Rennen oder die Folge Drive to Survive nächstes Jahr, das möchte ich gern.
Er holt noch ein Podium, sage ich. Das ist mein Tipp. Er holt noch ein Podium.
Interessant. Das, ja.
Und wird Weltmeister.
Nächstes Jahr dann vielleicht für den jungen Italiener. Ja, apropos Italien, Ferrari 6., 7. Es war auch nicht das mein von mir groß angekündigte Ferrari-Wochenende, der Sieg von Charles Leclerc ist ausgeblieben. Hat sich am Schluss sehr schwer getan. Charles hat dann ordentlich federn lassen, eben nicht nur gegen dann Kimi, sondern zeitweise dann auch gegen Lewis Hamilton, der als einziger Fahrer am Schluss noch einen Boxenstopp drangehängt hat. Wir hatten kein Safety Car dieses Rennen, etwas ungewöhnlich auch für Singapur. Dadurch sind etwas abwegigere Boxenstrategien außen vor geblieben. Wir haben eigentlich hauptsächlich die Einstopp-Strategie gesehen. Lewis hat es nochmal probiert mit den Softreifen am Schluss. Also am Schluss, ich glaube, 10 Rennen vor Ende war es ungefähr, 12 Runden, also 10, 12 Runden. Hat unfassbar erfolgreich ausgesehen, er war unfassbar schnell, hat wirklich diesen Vorsprung, den die anderen durch diesen Boxenstopp hatten, unfassbar schnell wieder zugefahren, hat dann auch überholt, aber ja, die Bremsen haben nachgegeben, es hat danach gewirkt, als wäre es einfach zu viel Belastung gewesen, es war unfassbar heiß, ich glaube, ewig lang da hinten herfahren, dann ordentlich zu pushen am Ende war zu viel, er hat gerade noch so Platz 7 gerettet vor Fernando Alonso, der nicht ganz zufrieden war, dass da sein Vordermann mit kaputten Bremsen gefahren ist. Der Push, es war ein Versuch, schlussendlich hast du nichts verloren. Wie schätzt du jetzt das Ferrari-Wochenende?
Ja, so war es halt. Ja, man ist dort, wo man ist. Platz 6, 7.
Das ist, ja, es ist performance-technisch genau da, was sie gezeigt haben. Es war jetzt kein.
Es liegt aber schon lange nicht mehr an den Fahrern. Sie probieren es beide, man hat es ja gesehen, kurzweilig war Charles aggressives Manöver gehabt, nach Vorkommen, Lewis dann hat mega Rundenzeiten abgeliefert am Soft, offensichtlich konnte das Auto nicht mehr, vielleicht war das bei Charles schon ein bisschen früher ein Problem, das hat man nicht mitbekommen mit den Bremsen, wie auch immer, der Wagen ist nicht dort und ist eigentlich eine, sind wir uns ehrlich, es ist eine reine Enttäuschung die Saison. Man war letztes Jahr so knapp dran. Es hat eigentlich so wenig gefehlt, um diesen Sprung zu machen. Die Erwartungshaltung war halt die Weltmeisterschaft. Du fährst realistischerweise nicht um ein Podium mit. Und das ist ja schon, das tut weh und ist ernüchternd.
Ja, vor allem nach der eben dieser Verpflichtung auch von Lewis Hamilton, der so hart es ist, also unter den Erwartungen der italienischen Fans und der Presse auf jeden Fall fährt. Da hat man sich, glaube ich, etwas mehr Heilsbringer erwartet als das, was er jetzt fährt. So hart es klingt, das könnte Carlos Sainz in dem Auto auch noch, würde ich sagen.
Ja.
Einfach nur, weil du sagen kannst, okay, du brauchst ein richtig schnelles Auto wahrscheinlich auch, um einen Fahrer wie Lewis Hamilton dann rausquetschen zu können. Du hast es jetzt auch gesehen auf dem Soft, wenn auf einmal das Auto greift in dieser kurzen Phase, dann überholt er, dann siehst du die Klasse auch und auch diese auch eine gewisse Fehlerfreiheit, die er ja hat, solange er sich in dem Auto wohlfühlt. Und ich glaube, wenn du das nicht bietest, ja, und für Charles Leclerc, ich habe es heute auch gesagt, wenn der nie einen Weltmeistertitel holen wird in seiner Karriere, dann ist das auch, glaube ich, eine der traurigsten Formel-1-Karrieren, weil so lange bei Ferrari sein und mal schauen, was noch ja, in den Sternen steht für ihn, was man so hört, ist es jetzt nicht endgültig, dass er dort für immer und ewig bleiben wird. Ja, es ist deutlich unter seinen Möglichkeiten, glaube ich, was das alles hergibt. Und ja, jetzt merkt man, ich finde, man merkt es ihm jetzt so an, dass er irgendwie einen, dass er einen Switch gegeben hat in dieser Saison. Er ist so viel aggressiver. Was ich auch Lando vorwerf, dass er manchmal nicht genug pusht Charles jetzt ordentlich. Man sieht es, es ist erfolgreich auch. Also das funktioniert auf der Strecke. Jetzt braucht er halt noch das Auto. Und ja, 6-7, das ist, glaube ich, die aktuelle Ferrari-Performance, wo man es einordnen kann. Man muss halt jetzt ein bisschen, aber doch angasen, wenn man Mercedes noch holen will mit Platz 2. Das ist noch in Schlagreichweite und das muss eigentlich auch die Erwartung
das
sein.
Das muss das Mindeste sein, ja.
Genau, dann haben wir noch so ein paar Platzierungen und so ein paar Fahrer in den Punkten, die, wo es jetzt auch so, sag ich mal, wo es jetzt nicht immer das war, was man erwartet hätte. Fernando Alonso auf der 8, würde ich auch sagen, wenn du das im Vorher sagst, wäre er zufrieden. Best of the rest, der erste Fahrer dahinter den richtigen Top-Teams. War dann schlussendlich etwas unzufrieden auch natürlich, dass er Lewis Hamilton da um 4 Zehntel nicht mehr bekommen hat.
Aber Drive of the Day ist er geworden.
Drive of the Day ist er bekommen. Gutes Duell mit Isaac Hutcher hat er gehabt. Der hat auf jeden Fall für Unterhaltung gesorgt.
Schlechter Stopp, oder?
Sehr, sehr schlechter Stopp. Ist sehr weit nach hinten gerutscht. Hätte da, glaube ich, auch, sage ich mal, eine entspanntere Fahrt haben hätte können, wenn das alles nicht passiert wäre. Ich glaube, er hat das Maximum auf jeden Fall noch rausgeholt mit einem Platz 8. Ja. Das war richtig gute Performance. War ja auch schon im Qualifying in Q3 ist von der 10 gestartet. Also für ihn auf jeden Fall, würde ich sagen, ein erfolgreiches Wochenende. Auch im freien Training gut ausgeschaut. Ja, ich hoffe, dass man da bei Aston Martin was damit anfangen kann.
Ja.
Auch wenn es natürlich immer schwierig zu sagen ist. Aber ist jetzt noch, nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich ja noch sehen.
Ziemlich sicher sogar nächstes Jahr. Also, die Frage ist das Jahr darauf.
Genau, dann wird's richtig interessant. Oli Bearman im Haas auf der 9 auch ein wirklich sehr gutes Wochenende gehabt. Und vor allem fehlerfreies Wochenende. War auch in Q3.
Ich habe vom Oli nichts mitgekriegt.
Genau, aber das ist manchmal, wenn du einen Haas fährst, ist das ja eigentlich gut. Weißt du, natürlich macht er keine Überholmanöver gegen einen Ferrari. Mit einer Runde mehr holt er sogar noch einen Platz mehr, weil dann Lewis rausrutscht. Also du musst dann auch mal ein paar Leute hinter dir lassen und fehlerfrei einfach nur durchkommen. Das hat Oli gemacht. Das ist für ihn gerade als Rookie, glaube ich, unfassbar wichtig. Hat jetzt endlich mal wieder 2 Punkte geholt. Und ja, also das war fehlerfrei. Und vor allem im Qualifying, also im Q3 dann einfach performen. Das ist, ja, hat mich persönlich, hat mir da gefallen.
Carlos hatte ich nicht am Schirm. Der 10.
Genau, für Williams sowieso ja ein etwas schwieriges Wochenende. Man hat davor schon gesagt, okay, das wird eins, wo wir nicht ganz so unsere Stärken ausspielen können. Ähnlich gefasst hat es dann auch Teamchef Falls genommen, als mitgeteilt worden ist, dass nach dem Qualifying beide Fahrer disqualifiziert wurden wegen einem, ja, ich glaube, zu dehnbaren Heckflügel oder die DRS-Flap war zu locker, so wie ich es verstanden habe. Ist aber dann trotzdem, glaube ich, ein versöhnliches Wochenende. Sainz auf der 10. Alex hat jetzt nichts mehr rausholen können mit der 14. Natürlich schwierig, wenn es da von ganz hinten startest. Aber ja, für Williams war es okay, oder?
Ja, überhaupt. Also, dass der Carlos jetzt noch in die Punkte gekommen ist. Der Carlos fühlt sich jetzt endlich wirklich wohler in dem Auto. Also, man sieht seine Ergebnisse einfach.
Ja, Podium letztes Rennen.
Jetzt wieder ein Punkt und wichtig für ihn, immer besser jetzt als Alex.
Genau, also ich nehme an, also ich würde immer sagen, Carlos, sein Cockpit ist ziemlich sicher. Da muss er sich, glaube ich, keine allzu großen Sorgen machen, dass er da allzu bald sich schon Leistungssorgen machen müsste. Aber natürlich gerade nach dieser Saisonmitte, wo er ordentlich viel liegen gelassen hat und sehr viel schlechter performt hat als Alex, der aktuell mit Platz 8, einem guten, abgesicherten Platz 8, wirklich eine Traumsaison eigentlich fährt.
Also in Alex wird keiner mehr einholen.
Genau, 30 Punkte dem fehlt eigentlich nur ein Podium zu einer der besten Saison, die ich je von so einem Williams-Fahrer auch gesehen habe. Also so konstant muss es mal laufen für ihn. Und ja, jetzt endlich scheint es auch bei beiden zu funktionieren. Es kommen sicher auch Strecken, wo der Williams wieder ein bisschen besser dasteht.
Ah, Vegas vielleicht.
Ja.
Lange Geraden.
Genau, ja. Dann werden wir dann schauen. Auch was die Temperaturen natürlich hergeben. Dann haben wir wieder zwei Fahrer aus dem Red Bull-Universum. Isaac Hutcher auf der 11, Yuki Tsunoda auf der 12. Werden beide nicht zufrieden sein mit dem Sonntag, oder?
Ja. Ja, Yuki wird auch schon mit dem Samstag nicht zufrieden sein, mit dem Qualifying. Ja. Isaac ja in Q3 kommen. Aber der
wie hat gewohnt, also ich muss sagen, ich bin überrascht, wenn das nicht ist. Also das ist ja.
Ja, auch ja, nur einmal, oder? Letzte Woche.
Stimmt,
beim Rennen. Ja. Isaac dann Motorprobleme gehabt.
Genau, anscheinend gibt es da ein bekanntes Motorproblem bei den Racing
Bulls. Er hatte das schon irgendwann. Ich weiß, ich kann mich erinnern, dass er irgendwann auch schon mal geflucht hat wegen einem Motor.
Wo er auch nämlich knapp um die Punkte gefahren ist, nämlich. Ja, ist scheinbar ein Problem, das auch wieder zurückgekehrt ist. Hat deswegen, würde ich jetzt auch noch sagen, das Maximum rausgeholt, aber da wären Punkte, glaube ich, auf jeden Fall drin gewesen, vor allem nach dem starken Samstag. Für Yuki, dem geht langsam die Zeit aus.
Ja, ich glaube, man kann realistischerweise sagen, dass das war's. Also er fährt das Jahr zu Ende und ich bin mir relativ sicher, dass Isaac nächstes Jahr neben Max in dem Red Bull sitzen wird und dass Yuki der Formel 1 erhalten bleibt. Mein Tipp wäre, dass er wirklich zu Aston Martin mit Honda mitgeht und dort ein Jahr Ersatzfahrer ist und dann womöglich für Fernando dann einspringt, wenn Fernando in einem Jahr dann in Rente geht. Ja.
Und je nachdem natürlich, wie dann die Performance von Aston Martin ist, weil wenn tatsächlich alle, weiß nicht, wenn es die Sterne gut stehen, kann es ja natürlich passieren, dass die ein sehr starkes Auto haben, schlussendlich. Und ob da nicht auch andere Fahrer Interesse hätten, in einem neuen
natürlich,
Reglement
kann dann auch sein.
In so ein Team zu wechseln. Jetzt aktuell sehe ich es ähnlich. Man hat viel junge Fahrer, man plant bei Red Bull schon, man merkt, da ist Bewegung drinnen. Man wird wahrscheinlich nicht mit derselben Racing Bull Paarung in die nächste Saison gehen.
Man setzt ihn nie, man geht nicht sicher zu 100% nicht mit Yuki und Liam ins nächste Jahr in den Racing Bull. So jung ist der Liam auch nicht, glaube ich.
Und Yuki nicht?
Ja, Yuki jetzt sowieso schon, aber der Liam, wie alt ist denn der Liam? Schauen wir gleich. Also natürlich ist er immer noch jung, aber
23,
also meine ich schon nächstes Jahr dann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit den beiden vom Alter her einfach passt nicht zu den Racing Bulls. Du dann nimmst lieber einen Jungen und setzt neben Liam rein und gehst mit Isaac und mit Max ins Jahr und ja.
Ja, und man muss halt realistisch betrachten, der Red Bull müsste, ja ich weiß nicht, haben beide alle Updates, ist dieser Unterboden, der bei Max verbaut wurde, dem ja auch ein gewisser Teil der wieder erstarkten Performance zugeschrieben wird, ist der auch bei Yuki. Und selbst wenn nicht, ist es trotzdem immer noch zu wenig, weil du halt hinter Teams hängst, die du auch in einem schwächeren Red Bull eigentlich schlagen müsstest. Und so leid, also so gerne ich Yuki habe und so leid es mir tut, aber ich sehe auch eher ja die aktive Formel 1-Karriere im Grid erstmal zumindest pausiert.
Ja, weil einfach kein Platz frei ist. Genau. Wir haben ja im Racing Bull gesehen, dass er Auto fahren kann.
Ja.
Und deswegen, also der Red Bull und ist für ihn nix. Und
hätte der Tausch nicht stattgefunden, wäre man bei Liam sehr viel geduldiger oder wäre Liam auch nur ein bisschen besser im Red Bull gewesen, würde das Ganze vielleicht auch ein bisschen anders ausschauen, muss man sagen. Dann könnte Yuki vielleicht im Racing Bull, der leichter zu fahren ist, etwas mehr glänzen.
Hätte vielleicht auch woanders jetzt ein Angebot und würde nächstes Jahr ja gar nicht mehr dort fahren. Genau. Wir würden vielleicht dann drüber reden, dass der Liam vielleicht auch gar nicht mehr in der Formel 1 danach ist.
Ja, also
oder,
das.
Ja, oder in Liam, aber nach einem Jahr kannst du in Liam schneller wieder in den Racing Bull reingeben, als in Yuki, der jetzt 5 Jahre im Racing Bull war, das Jahr im Red Bull war, den gibst du nachher nicht mehr zurück.
Das sehe ich auch nicht und natürlich auch ein großer Unterstützer. Ich glaube, Horner war immer großer Yuki-Fan, auch nicht mehr da.
Du hast den Honda-Motor nicht mehr.
Und
die bezahlen nichts mehr.
Ja, so zynisch es klingt, das spielt natürlich eine Rolle, dass du ja einen japanischen Fahrer mit einem japanischen Motor hast. Das ist natürlich sehr interessant und attraktiv für Sponsoren und für den Motorhersteller. Jetzt wandert er ab, also mein Geld wäre auch auf eine Ersatzfahrerrolle bei Aston Martin. Das, glaube ich, sehr viele Leute zufrieden macht. Und Yuki hat einfach auch schon viel Erfahrung. Also es ist jetzt nicht so, dass du von dem nicht auch Autowissen bekommen kannst. Gerade eben, er ist jetzt schon wirklich lange dabei und dementsprechend, ja, glaube ich, auch schon noch wertvoll in einer Rolle in der Formel 1. Lance Stroll, 13. Das war auch eine eher unauffällige Performance vom Kanadier. Ich glaube auch, wenn irgendwann Lance Stroll dann doch abtreten sollte, es ist immer noch bizarr, weil er ist ja immer noch recht jung, also der könnte auch gut und gern nochmal 8 Jahre weiterfahren. Aber es wirkt alles immer so ein bisschen, gerade je nachdem, wie die Performance bei Aston Martin ist, als könnte es jedes Jahr soweit sein. Und es kommt mir vor wie ein ganz großes Missverständnis, diese Formel 1-Karriere. Dafür, wie lange er schon dabei ist, jetzt 13. Ja, ich weiß nicht. Er scheint ja manchmal durch, aber...
Er ist ein Durchschnittsfahrer.
Ja, so, genau. Ja.
Und er hält sich lange aus Gründen, die wir alle kennen. Ansonsten sind wir uns ehrlich, während du... Die Durchschnittsfahrer sind einfach in der Formel 1 auszusparen. Er kann sicher in einer anderen Rennserie, könnte er sicher auch weiter vorne mitfahren. Aber es ist halt immer noch die Formel 1 und wir reden davon, dass die Formel 1 die Königsklasse ist, davon, oder das sollten die besten 20 Fahrer auch fahren. Und dann.
Vor allem in einer Ära, wo man sagen will, der Pay-Driver ist ja jetzt eigentlich ein bisschen, möchte ich sagen, ausgestorben, weil wer weiß, kann ja immer wieder vorkommen, dass Teams dann wirklich mal Geld brauchen. Aber wir haben jetzt eigentlich jetzt nicht mehr wirklich einen Nikita Mazepin, einen Nicolas Latifi oder so, wo du merkst, die bauen stark ab im Vergleich zum restlichen Feld. Das gibt's eigentlich nicht. Wir reden jetzt eher von schlechten Autos als von richtig schlechten Fahrern. Und ja, da ist Lance Stroll wirkt da noch so ein bisschen drin. Aber wie gesagt, 13 ist dafür ja eigentlich okay, weil es gibt Fahrer, ja, die sind schlechter, nur darfst du halt nicht ständig gegen den Teamkollegen deutlich verlieren.
Das ist es halt. Er beißt halt einfach gegen Fernando ab. Und wir reden immer da davon, ja, der Fernando ist nun mal, der ist zweimaliger Weltmeister. Schlussendlich ist er aber auch schon weit über 40. Also ja, entweder ist er so gut, dass der ewig fahren kann, oder du solltest ihn halt auch einfach irgendwann einmal schlagen.
Genau.
Weil Erfahrung hat der Lance mittlerweile auch. Der ist seit 9 Jahren in der Formel 1 oder seit 8 Jahren. Irgendwann einmal hast du die Erfahrung, weil der hat weit über 100 Grand Prix.
Ja. Und ich glaube eben auch, wenn jetzt ein Wunder passiert und Aston Martin ein starkes, dominantes, konkurrenzfähiges Auto hat, wäre Fernando der am meisten da rausholen kann.
Ich würde definitiv mein Geld auf den Fernando setzen und nicht auf den Lance.
Also ist so dieser Traum des Stroll-Weltmeistertitels vielleicht immer noch sehr, sehr weit weg, selbst wenn Aston Martin stark erstarken würde nächstes Jahr. Ja, dann hinten haben wir so ehrlich gesagt ein bisschen die üblichen Verdächtigen. Lawson auf der 15, Motorenprobleme waren bekannt. Auch hier jetzt ein Wochenende gehabt, wo man sagen muss, wieder ein bisschen hinter Isaac gelandet, so nachdem er in den letzten Rennen, wo ich mir das Gefühl hatte, sie waren wieder ein bisschen gleich auf. Jetzt wieder ein bisschen dahinter. Ich habe das Gefühl, es kommen jetzt noch ein paar Rennen, die sind so eigen, die Strecken sind dann so Eigenheiten, wo man sagt, okay, da kann es schon mal schneller passieren, dass ein Fahrer abrutscht im Vergleich zum anderen. Aber ja, für Liam ist, glaube ich, auch nach den letzten Rennen der Platz relativ sicher.
Wobei man jetzt sagen muss, jetzt kommen die Strecken, die der Liam kennt. Weil ab Singapur ist er im Auto gesessen.
Das stimmt.
Also er müsste jetzt doch am Isaac dran sein.
Genau, für den ist, aber gut, ich muss auch sagen, Isaac ist für mich ein...
Ja.
Die Performance von ihm, also Liam fährt für mich die normale Racing Bull Performance.
Dafür war er jetzt auch schon, das muss ich auch zugeben, am Anfang des Jahres für mich nicht, aber jetzt hat er sich gebessert und er war jetzt zu konstant und zu brav, als dass du an seinem Sitz für nächstes Jahr was rütteln müsstest, ja, oder würdest. Das wäre auch nicht fair ihm gegenüber. Schlussendlich hat er die Vorbereitung bei Red Bull gemacht und nicht bei den Racing Bulls. Er musste sich während dem Jahr auch dann doch noch an ein anderes Auto gewöhnen, da er ein bisschen braucht, kommt jetzt rein. Dafür war er jetzt dann doch zu brav, also der wird nächstes Jahr in dem Auto sitzen.
Genau. Und ja, Isaac fährt halt einfach auch eine,
ja,
Traum-Rookie-Saison, da kannst du einfach nichts dagegen sagen. Und
ich bin sehr gespannt.
Das soll nicht Liam schmälern.
Auf das Ende des Jahres. Also wenn der Kimi jetzt auch wieder kommt und dann noch brav ist, wird das sehr spannend zwischen Isaac, Kimi und Gabriel.
Ja, also in unserem persönlichen,
ja,
in unseren persönlichen Rankings in der Weltmeisterschaft sind das, glaube ich, relativ ganz, ja, klare, ja, Positionen, die wir da haben.
Ja, aber so rein, was du über, ja, das Jahr gesehen hast von ihnen voll jetzt.
Wie du sagst, Gabriel Bortoletto 17. Nico Hülkenberg, der Teamkollege 19. für Sauber. Die sind irgendwie immer in Duellen gehangen im Hinterrücks. Die sind immer in Fokus gerückt, wenn es gerade um die Umrundungen ging. Da waren sie irgendwie gerade immer in Duellen mit dem Haas in Form von Esteban Ocon und auch mit den Alpines. Cola Pinto ist da von den Hinteren noch mit Platz 16 am besten weggekommen. Pierre Gasly nur 20. Der Alpine ist schon wirklich schlecht, aber Cola Pinto, habe ich das Gefühl, ist langsam ein bisschen warm geworden mit dem Auto. Auch, ja, wenn er Fahrmanöver hat, die heißblütig sind, würde ich sagen.
Ja, das Ding ist, man sieht es in den Punkten nicht, aber ja, genau, die letzten Rennwochenenden war es doch so, dass Colapinto immer wieder Gasly einfach auch geschlagen hat. Und der Wagen ist halt einfach nicht gut. Es ist halt, du kannst halt einfach würfeln, welcher von den beiden einfach der schlechtere an dem Wochenende ist. Ich würde an der Fahrerpaarung für nächstes Jahr auch jetzt nicht mehr dran rütteln, weil Pierre hast du sowieso gesichert, aber ganz offensichtlich kommt der mit dem Auto jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr zurecht und da geht einfach nichts mehr und jetzt schlägt den auch manchmal wieder Colapinto, also es ist halt total schwer, den auch tatsächlich einzuschätzen, weil der Wagen so weit weg ist von allen, dass es eher ein Glücksfall ist, wenn die nicht 19 und 20 werden. Ja.
Und ich würde auch sagen, solange kein anderer Fahrer verfügbar wäre, der so ein starkes Upgrade wäre, so wie es jetzt manchmal, ja okay, Alpine ist so einer der Sitze, der noch am lockersten ist aktuell für nächstes Jahr, aber wer geht denn da hin? Also,
du wirst nicht den Max kriegen.
Ja, du kriegst ja keinen der Top-Teams und das sind die richtig guten Fahrer. Und die anderen, da kannst du auch Colapinto reinsetzen. Ja. Du hast jetzt keinen Rookie, der sich aufdrängt, also keinen Nachwuchsfahrer bei Alpine wahrscheinlich, der sich aufdrängt, wenn es mal wieder einen halten können. Dann, und ja, dementsprechend spricht für mich wenig dagegen, ihn auch für nächstes Jahr noch zu behalten. Aber auch das ist wieder etwas vielleicht für die nächsten Wochen. Vielleicht verirrt sich mal einer der Alpinfahrer in die Punkte. Das kann durchaus passieren. Wir haben sowas wie Brasilien, wo das Wetter zum Beispiel eine große Rolle spielen kann. Wenn es da schüttet, wieder haben wir gesehen, da kann ein Alpin auch ins Aufs-Podium fahren. Vielleicht ja. Nicht der, aber irgendeiner vielleicht. Also ja, wir haben da noch so ein paar Faktoren für das kommende, also für die kommenden Rennen, für den Rest der Saison, der durchaus zu betrachten ist und der auch noch eine Rolle für nächstes Jahr spielen wird. Aber natürlich der hauptsächliche Kampf, der dreht sich an der Spitze, der findet an der Spitze statt. Wir haben Oscar gegen Lando und noch Max sind deutlich im Abstand, aber ein bisschen sie dahin. Also er kann es zumindest auf dem Papier spannend machen. Also das ist auf jeden Fall noch was, auf das man sich freuen kann. Wir haben jetzt wieder dann eine Woche Pause meines Wissens nach. Genau, in 14 Tagen ist der große Preis der USA. Das ist dann Austin. Wir fahren ja dann nochmal in Amerika. Das ist dann Las Vegas. Und ja, aber jetzt kommt dann erstmal, geht's nach Austin. Nächste Woche werden wir dann natürlich eine normale Folge Overtake wieder für euch haben. Also mit News, Social Media, je nachdem, was sich tut. Vielleicht gibt es auch endlich die offizielle Verkündung von Toto Wolff, dass wir George Russell auch nächstes Jahr im Mercedes sehen. Und wenn ihr Feedback für uns habt, was ihr denn auch in diesen Zwischenfolgen sehen wollt oder hören wollt vor allem und auch zur Rennanalyse natürlich, meldet euch gerne overtakef1@gmx.at ist unsere E-Mail-Adresse. overtake_f1podcast ist Instagram. So, liebe Leute, ich kriege das noch alles zusammen nach 5 Jahren.
Mich darf man nicht geändert.
Und natürlich auf Spotify gerne 5 Sterne da lassen, gerne. Auch Kommentare, die kriegen wir dann auch. Da könnt ihr euch dann melden bei uns und wir geben unser Bestes, dann einzubauen. Und wie gewohnt haben wir für euch jetzt noch einmal den Blick auf das Endklassement vom Großen Preis von Singapur. Wir befinden uns wie gewohnt kurz nach Rennende. Also, liebe Leute, es tut uns sehr leid, falls jetzt noch etwas passiert, zum Beispiel auf dem Papier vielleicht eine Lewis-Hamilton-Strafe, vielleicht wegen Track-Limits oder wegen der Bremssache, kann also passieren, aber an der Spitze sollte zumindest alles geklärt sein und sonst wird sich an der Analyse auch nicht viel ändern. Außer es kommt jetzt eine ganz wilde Disqualifikation, aber das wollen wir mal nicht hoffen. Dementsprechend jetzt erstmal das Endklassement zum Stand Sonntag 17 Uhr. George Russell gewinnt in einer sehr, sehr starken Performance, den großen Preis von Singapur vor Max Verstappen im Red Bull und Lando Norris im McLaren. Auch jetzt schon, auch wenn es kein Weltmeister wird, eine sehr erfolgreiche Saison natürlich für Lando Norris, extrem viele Podien geholt.
Ja.
Aber ich glaube, keiner wäre zufrieden, wenn er nach sowas nicht auch den Weltmeistertitel holt. Auch nicht Teamkollege Oscar Piastri, der Vierter wird im McLaren, also ein paar Punkte liegen lässt auf den Teamkollegen. Kimi Antonelli mit einer guten Performance, 5. im Mercedes, Charles Leclerc und Lewis Hamilton, 6., 7. im Ferrari, Fernando Alonso brav im Aston Martin Platz 8 eingefahren und Fahrer des Tages geworden, auch wenn er sie vielleicht etwas selber hervorbeschworen hat mit seinem Funkspruch, Olli Berman 9. im Haas, brave Rookie-Performance und Carlos Sainz im Williams auf der 10 holt sich auch noch einen Punkt Ehrenrettung für den Rennstall nach einem verkorksten Samstag. Isaac Hadjar, 11. trotz Motorenproblem, eine brave Performance. Yuki Tsunoda, 12. im Red Bull. Lance Stroll, 13. im Aston Martin. Alexander Albon im Williams, 14. Liam Lawson, 15. im Racing Bull. Franco Colapinto im Alpine, 16. Gabriel Bortoleto, 17. im Sauber. Esteban Ocon im Haas, 18. Pierre Gasly, 19. Und Nico Hülkenberg insgesamt dann auf der 20. Guti, meine Lieben, wir sind am Ende der Folge angekommen. Wie gesagt, nächsten Dienstag gibt es dann wieder eine Folge Overtake. Wir hoffen, ihr schaltet dann auch wieder ein und ja, begleitet uns auf diesem spannenden Zieleinlauf dieser Formel 1 Saison. Lange ist es nicht mehr. Wir sind im Oktober drinnen und bis Dezember geht's. Also es bleibt zum Glück auch trotz dominanter McLaren-Performance spannend.
Weil sie es spannend halten.
Weil sie es spannend halten. Das stimmt. Weil sie sorgen alles dafür, dass wir noch unterhaltsame Rennen haben und es nicht nur um die papayafarbene Ananas geht. Also, meine Lieben, wünschen euch an dieser Stelle alles Liebe, alles Gute bis nächste Woche. Bleibt brav, bleibt gesund und Matti.
Genug Benzin im Tank.
Ciao. Ciao.